grünes Licht.
Danke, Werner. Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus der Gnade seid ihr rettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Doch ich will euch zu Beginn ein paar Fragen stellen. Was heißt es wirklich, Jesus nachzufolgen? Haben wir die Kosten abgewogen, aber auch erkannt, welchen Gewinn es bringt? Folgen wir dem Jesus der Bibel oder haben wir uns selbst einen Jesus gebastelt? Und sind wir bereit, Jesus zu seinen Bedingungen zu folgen und nicht zu unseren? Es gibt Stellen in der Bibel, die empfinden wir als schön, aber es gibt auch solche, die unangenehm sind, die wir nicht verstehen, und da blättern wir oft gerne weiter. Stellt euch einmal vor, wir machen eine Evangelisation. Wir wollen Jesus bekannt machen, wir wollen Leute auf der Straße ansprechen. Was könnten wir sagen? Was wäre unser Verkaufsslogan? Wir würden vielleicht sagen, Jesus liebt dich, er starb für dich und hat deine Sünden vergeben, oder Jesus will dir ewiges Leben schenken. So oder so ähnlich würden wir vielleicht beginnen. Und all das ist richtig, aber wenn wir in Lukas 14, 26 bis 30 lesen, da spricht Gott oder Jesus zu einer großen Menschenmenge über seine Bedingungen der Nachfolge. Lukas 14, 26 bis 30. Und das ist der Hauptvers für heute, den will ich dann noch ein bisschen detaillierter anschauen später. Lukas 14, 26 bis 30. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er einen Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Das hört sich nach schlechtem Marketing an. Wahrscheinlich wäre niemand interessiert, einem solchen Menschen nachzufolgen. Vor allem spricht der Jesus nicht zu Gläubigen, er spricht zu einer Gruppe von Menschen, die ihm einfach nachgehen, die einfach hören wollen von ihm, was er sagt. Und die sind ihm vermutlich zum ersten Mal begegnet. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Bruder, Schwester hassen, sich selbst verleugnen und ein Kreuz auf sich nehmen und die Kosten abwägen. Das klingt ziemlich hart. Aber Jesus sagt hier, wer sein Jünger sein will, reicht es denn nicht, ein einfacher Gläubiger zu sein? An Jesus glauben, Sünden bekennen, Bibel lesen, Gebete sprechen. Ein einfaches Ticket in den Himmel ist doch vielleicht schon genug für uns, oder? Es gibt in der Bibel aber keine Abstufung zwischen Jünger und Gläubigen. Jesus spricht hier zu allen über die Bindung der Nachfolge, zu dir und zu mir. Wer will denn jeden hassen, ein Folterinstrument tragen und sich selbst verleugnen? Das ist was ganz anderes, was wir oft erzählt bekommen oder glauben. Es geht eben nicht darum, Glaubensfragen richtig zu beantworten oder Gebete zu sprechen oder auch einen Gottesdienst zu besuchen. Das wird uns nicht retten. Es ist nichts davon schlecht, aber wie wir von Jesus gehört haben, lauten die Bedingungen anders. Stell euch vor, wir wären Teil dieser Menschenmenge gewesen. Wahrscheinlich hätten wir uns von Jesus abgewandt. Was meint damit, wir sollen andere hassen? Wer von Jesus hören, wird er doch immer mit Liebe in Verbindung gebracht. Außerdem heißt es doch, wir sollen auch Vater und Mutter ehren. Irgendwie passt das nicht. Wenn wir jetzt sagen, vielleicht meint er das nicht so, beginnen wir Jesu Worte abzuschwächen. Oder wir blättern einfach schnell weiter, weil es uns unangenehm ist oder weil wir es nicht verstehen. Aber ihr kennt sicher diese Bibeln, wo Jesu Worte fett sind, fett gedruckt sind oder rot sind. Und genau das ist jetzt der Fall. Diese Worte sind fett gedruckt und rot. Das sind Jesu Worte. Und wir sollten nicht weiter blättern, sondern sollten hier gerade ganz genau aufpassen, was er sagen will. Und was er uns von uns als seine Nachfolger erwartet. Wir können aber andere Bibelstellen verwenden, die uns helfen, schwierige Stellen zu verstehen. Und da möchte ich Matthäus 10, 37 lesen mit euch. Matthäus 10, 37. Da steht: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Jesus meint also, wir sollen ihn mehr lieben als die anderen. Er soll uns so wichtig sein, dass es nichts Vergleichbares dazu gibt. Aber vielleicht kennt ihr auch solche Gedanken am Abend nach der Arbeit, wenn ihr müde seid. Ich will nicht mehr beten, ich will nicht mehr Bibel lesen, ich bin einfach schon zu müde. Oder am Sonntagvormittag, wie lange dauert die Predigt noch? Ich habe Hunger. Oder am Freitagabend ist wieder Bibelkreis, dann muss ich halt durch. Wir sollten aber nicht Gemeinschaft mit Gott haben, damit wir unser Gewissen beruhigen. Er will auch nicht Teil einer To-Do-Liste sein. Stell dir vor, wir würden unseren Ehepartner so behandeln. Wie gut würden wir unseren Ehepartner kennen? Wie groß wäre die Liebe? Das wäre eine zum Scheitern verurteilte, lieblose Beziehung. Aber in unserer Gesellschaft passiert so oft, dass Kinder, Familie, Freunde oder der Job oder Gegenstände unsere größeren Prioritäten sind. Wir idealisieren diese Sachen. Bis zu dem Punkt, wo Jesus nur noch die Reste abbekommt. Aber eigentlich sollte unser Herz zuallererst für Jesus schlagen. Und alles, was wir tun, soll als Zuneigung zu ihm passieren und zu seiner Ehre. Ihr kennt bestimmt die wichtigsten zwei Gebote, oder? Die stehen nämlich in Matthäus 22, 36 bis 40. Da wird Jesus gefragt, was die wichtigsten Gebote sind von einem Pharisäer. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sollen aber also zuallererst Gott lieben. Das ist das Wichtigste und dann kommen die anderen. Oft gebrauchen wir Liebe leichtfertig. Wir lieben einen Gegenstand, wir lieben Dinge und wie unser Haus oder unser Auto. Aber das ist nicht, was Gott hier meint. Es steht hier, wir sollen Gott mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand lieben. Nicht halbherzig oder manchmal oder wenn es uns gerade passt. Das größte und erste Gebot ist Gott lieben, dann die anderen. Und aus der übergeordneten Liebe zu Gott kommt dann auch die Liebe zu unserem Nächsten. Er will nicht, dass wir unsere Familie oder Freunde nicht mehr lieben, sondern will, dass er unsere Nummer eins ist. In Lukas 14 spricht Jesus jedoch darüber, dass wir die anderen hassen sollen. Das haben wir vorhin gelesen. Bruder, Vater, Kinder. Und wir dürfen diese Worte nicht abschwächen, sondern müssen verstehen, dass unsere Liebe zu Gott so groß sein soll, dass alles andere im Vergleich dazu verblasst, dass die Liebe zu den anderen wie Hass aussieht, weil unsere Liebe zu Gott so groß ist. Jesus möchte übergeordnete Liebe. Und das ist der erste Punkt, den ich aus diesem Vers mitnehmen möchte. Wenn ich höre, wir sollen Jesus mehr lieben als alles andere und für ihn leben, dann hört sich das gar nicht so schlecht an. Aber ich kann von mir nicht behaupten, dass ich diese beiden Gebote so ohne weiteres erfülle und vor allem nicht in dieser Reihenfolge. Und viel zu oft bekommt Gott von mir die letzten Reste. Wir müssen aber unser ganzes Leben lang damit kämpfen, mit der Welt kämpfen und mit uns selbst, um ihm diesen Platz einzuräumen. Weil alles um uns ist so laut und vereinnahmend. Die Welt will so viel Platz einnehmen in unserem Leben. Aber eigentlich sollte Jesus das Wichtigste sein. In 1. Könige 19, da spricht oder da wartet Elia auf Gott und den Vers kennt sie sicher, wo der Elia wartet und dann ist ein Wind, ein Erdbeben, ein Feuer, aber Gott war in nichts von dem. Gott war im leisen Säuseln, in der sanften Stille. Wir müssen also zur Ruhe kommen und Gott Raum geben, dass er mit uns reden kann, damit wir hören können. Und da reichen meist nicht die letzten 5 Minuten am Tag. Wir dürfen aber jederzeit wieder uns dazu entscheiden, Jesus ganz nachzufolgen, ihm zu gehören und ganze Sache mit ihm zu machen. Gott in unserem Leben diese Stellung zu geben, ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen. Und das vermutlich sogar täglich. In Hebräer 12, 1 bis 2, ist auch eine gute Ermutigung. Lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Meine Frau und ich, wir waren schon mal in Mittelamerika, das ist ungefähr 10 Jahre her, und da haben wir in Nicaragua auf einer kleinen Insel gelebt mit einer Familie, und dort gab es keine Waschmaschinen. Wir haben eine Frau gehabt, die hat für uns die Wäsche gewaschen, die ist im See gegangen, hat die auf eine Steinplatte gerieben, und hat sie nachher auf Stacheldraht aufgehängt, weil der Wind so stark war, dass er nicht weggeblasen wird. Und unsere ganzen Leiberl, unsere T-Shirts, die waren alle voll mit Löchern. Und es war uns egal. Jeder hatte Löcher in seinen T-Shirts. Und dann sind wir zurückgekommen nach Europa, haben uns gedacht, wir konnten dort mit den Löchern leben, wir können auch hier mit den Löchern leben. Und wie ihr seht, habe ich keine Löcher. Diese Entscheidung hat vielleicht 2 Wochen gehalten. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen neue T-Shirts. Und wenn wir uns entschließen, wir wollen ganze Sache mit dem Herrn machen, ist es wichtig, dass wir bei dieser Entscheidung bleiben. Wir sollten nicht unser T-Shirt leichtfertig wechseln. Natürlich könnt ihr auch T-Shirts wechseln, aber ich möchte damit sagen, dass wir uns nicht der Welt anpassen sollen. Wir sollen nicht schauen, was die anderen sagen oder denken, sondern bei Jesus bleiben. Christsein ist kein einmaliges Erlebnis. Wir sind zur Nachfolge berufen und das für den Rest unseres Lebens. In Matthäus 10, 39 steht, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Wir sollen also ausharren in der Nachfolge Jesu. Kommen wir noch zum zweiten Teil aus dem Vers, den wir vorher gelesen haben. In Lukas 14, 27 steht, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Was heißt das mit dem Kreuz? Man könnte das als Ermutigung sehen. Wir tragen unsere Krankheit, einen Unfall, Beziehung oder einen Job als unser Kreuz. Aber ich denke, Jesus spricht hier über etwas anderes. Wer hat damals ein Kreuz getragen? Das waren überführte Kriminelle und die waren zu einer Todesstrafe verurteilt. Die mussten ein Kreuz tragen. Das heißt, wenn man ein Kreuz tragen musste, war es vorbei. Es gab keine Wünsche, keine Träume, keine Ehre und keinen Stolz mehr. Es war vorbei. Und genau das beschreibt Jesus hier. Wir sollen ihm nachfolgen. Die Welt soll für uns gestorben sein. Wir sollen nicht mehr unsere Träume haben, unsere Ehre, unsere Pläne, unseren Stolz. Es soll um ihn gehen. Und so steht in Galater 2,20 ein ganz bekannter Vers. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr meine Gemütlichkeit und Ehre, sondern es geht um ihn. Jesus will der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Und es geht darum, was ihm Ehre macht. Und wir sollten ihn fragen, was er für unser Leben möchte. In der schon erwähnten Zeit in Mittelamerika, da haben wir einen Pastor kennengelernt, der hat mit uns einen Ehekurs gemacht und das war ganz witzig, weil wir den eigentlich auf einer Fähre kennengelernt haben und da hat er uns einfach angesprochen und wir haben vorher dafür gebetet, dass wir einen Pastor kennenlernen, der das mit uns machen könnte. Wie dem auch sei, der Pastor hat uns erzählt, dass bevor seine Frau zum Markt geht zum Einkaufen, da betet er, ob es heute richtig ist, ob es gut ist, zum Markt zu gehen. Und wir haben uns gedacht, beten für den Markt? Wir gehen doch einfach einkaufen, das ist überhaupt nicht wichtig. Aber vielleicht sollten wir genau das tun. Vielleicht sollten wir Gott in den großen und kleinen Dingen bitten. Und für Gott ist nichts zu groß und nichts zu klein. Wo wir leben und wie wir leben, er soll die Entscheidungen treffen. Und wenn wir Gott Entscheidungsgewalt über unser Leben geben, dann verursacht das Veränderungen. Wenn wir einen Ungläubigen fragen würden und fragen ihn, ob er glaubt, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und ob er weiß, dass er ein Sünder ist und er beantwortet beides mit Ja, ist er dann bekehrt? Wenn wir den Teufel fragen würden, ob er weiß, dass er ein Sünder ist und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann würde er auch Ja sagen und der ist nicht bekehrt. Wenn die Erkenntnis Jesus unser Leben nicht verändert, dann sind wir das fade Salz oder das nutzlose Licht, das in Matthäus 5, 13 bis 16 erwähnt wird. Da steht, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, so dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sollen nicht fade sein und ein helles Licht in der Welt sein. Sonst sind wir nur Namenschristen. Und das ist mein dritter Punkt. Wir sollen für Jesus leben und salzig sein. Manchmal, das ist was für die Jüngeren, manchmal kommt mir das Leben wie ein Computerspiel vor. Wenn wir fertig gespielt haben, dann gehen wir zurück in die Realität, ins echte Leben, in die Wirklichkeit. Und so geht es nach unserem echten, nach unserem irdischen Leben auch in die Wirklichkeit. Und unser Leben scheint so vieles um uns herum so wichtig und nimmt so viel Platz ein. Aber es gibt nichts Wichtigeres als das, was als nächstes kommt, die Ewigkeit. Es geht nämlich nicht um unser irdisches Dasein, es geht um die Ewigkeit. Und da steht in Lukas 12, 31 bis 40, setzt euch viel mehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde, denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals zu Ende geht. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir sollen also unser Leben umwidmen. Zuerst das Reich Gottes und dann alles andere. Zuerst Jesus und dann die Mitmenschen. Vor allem die, die Hilfe brauchen oder Jesus nicht kennen. Und da sammeln wir Schätze, die ewig sind. Jeder von uns möchte einen Schatz haben. Ein Schatz hört sich gut an. Jeder will was Wertvolles haben. So ein Schatz im Reich Gottes, der nicht vergeht, das hört sich schon sehr toll an. Was könnten wir uns da erwarten? Gold und Silber? Das brauchen wir dann nicht mehr. Vielleicht bekommen wir etwas, wo wir uns alle bewundern werden. Einen besseren Platz im Himmel. Oder wir haben mehr zu sagen als die anderen. Ich habe mal von einer Studie gelesen, die ist in einer Universität in den USA gemacht worden. Und da haben sie die Studenten gefragt, was sie lieber hätten. $100.000 im Jahr Jahresgehalt und der andere bekommt 200.000. Oder lieber nur 50.000 und dafür bekommt der andere weniger. Und die meisten haben gesagt, sie wollen 50.000, solange der andere weniger hat. Wir Menschen wollen besser sein als die anderen. Wir wollen uns hervorheben. Wir wollen etwas haben, worum uns die anderen bewundern. Aber das sollte nicht unsere Motivation sein. Wenn wir in Philipper 2, 5 bis 8 lesen, da hören wir, wozu Jesus bereit war für uns. Habt ihr diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wenn wir uns das lesen und aufpassen, Jesus ist Gott und er wurde Mensch. Was für einen größeren Schatz könnten wir uns denn erwarten, als dass Gott für uns sich hingibt, damit wir gerettet sind? Was können wir uns mehr erhoffen? Und genau das sollte uns motivieren, das sollte unsere Motivation sein. Alles, was wir tun, sollte aus Liebe und Dankbarkeit sein für unseren Herrn. Und was dann wirklich der Schatz ist, der hier erwähnt ist, auf das dürfen wir uns überraschen lassen. Wenn wir zum letzten Teil kommen, von dem Vers, den wir zu Beginn gelesen haben, Lukas 14, 28 bis 30, da steht, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten, beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Jesus warnt hier, dass wir die Kosten abwägen sollen. Sind wir bereit, unser Glaubensgebäude zu vollenden oder sind wir schon mit einem Rohbau zufrieden? Jesus möchte keine voreiligen oder emotionalen Entscheidungen. Wie viele Glaubensrohbauten und Ruinen sehen wir, wenn wir uns umblicken oder wenn wir in den Spiegel schauen? Sind wir selbst eine solche Glaubensruine und sind in der Nachfolge vielleicht nie weitergegangen? Er möchte unser ganzes Leben und er möchte mit unserem Glaubensgebäude bauen und nicht aufhören damit. Das hört sich vielleicht nach einer Last an. Glaubensgebäude bauen, das hört sich nach viel Arbeit an. Aber es ist keine Last. Es ist eine Erwiderung auf die Liebe, die er uns bedingungslos geschenkt hat. Ich habe mir mal gedacht, viele dieser Charaktere in der Bibel, der Mose und der Paulus und viele andere sind erwählt worden durch ein Zeichen. Und da habe ich mir gefragt, warum bekomme ich kein Zeichen? Ich wäre doch richtig motiviert, wenn er mir ein Zeichen geben würde. Und da ist mir der Paulus eingefallen. Der hat das Licht gesehen auf dem Weg nach Damaskus. Das möchte ich euch kurz vorlesen. In der Apostelgeschichte 9, 3 bis 6 steht das. Als er aber hinzog, geschah es, dass sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn
ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Der Paulus ist einer von meinen Glaubenshelden. Und offensichtlich hat ihn diese Begebenheit, dieses Licht verändert. Und wie gesagt, ich habe mich gefragt, hätte ich so ein Licht gesehen, wie wäre ich dann? Wäre ich ein besserer Mensch? Würde ich weniger sündigen? Wäre ich mehr auf der Straße und würde Leuten von Jesus erzählen? Was wäre mit mir passiert? Aber dann ist mir klar geworden, dass es eigentlich nur eine Ausrede ist. Wir haben alle das Licht gesehen, durch die Schöpfung, durch die Bibel. Es ist eigentlich nur eine Ausrede. Und das ist mein vierter Punkt, den ich heute mitgeben möchte. Wir haben eigentlich keine Ausrede, Gott nicht nachzufolgen. Wenn wir uns den Paulus anschauen, was mit ihm passiert ist nach dieser Begegnung, nachdem er das Licht gesehen hat, ist es interessant, weil wir ihn vorher betrachten. Wie war denn der Paulus vorher? Er war fanatisch und verrückt. Und nachdem er Jesus gesehen hat, war er fanatisch und verrückt für Jesus. Und jeder von uns hat von Gott bestimmte Fähigkeiten, Interessen und Gaben bekommen. Und genau diese möchte, dass wir einsetzen. Genau wie der Paulus. Wir sollen bleiben, wie wir sind, aber für Jesus. Natürlich können wir das Schlechte weglassen. Also wir sollen wie Paulus verrückt sein für Jesus. Nicht davor zurückschrecken, alles zu geben. Denn auch Jesus hat für uns alles gegeben. Ich möchte die vier Punkte nochmal zusammenfassen, die ich heute aus diesem Vers, aus dem Lukas-Evangelium mitnehmen möchte. Jesus möchte übergeordnete Liebe. Er will unsere Nummer eins sein. Wir sollen bei der Entscheidung bleiben. Wir sollen ausharren in der Nachfolge. Wir sollen für Jesus leben und das Salz sein in der Welt. Und es gibt keine Ausrede, das nicht zu tun. Und ja, das hört sich nicht schlecht an. Und das will ich auch. Ich habe am Tauernhof gearbeitet, in der Bibelschule in Österreich. Und da haben die Studenten und Studentinnen haben regelmäßig über das, was sie gelernt haben, eine Zusammenfassung abgeben müssen. Und das zentrale Thema bei den Fackelträgern bei der Bibelschule war Christus in uns. Und die hat mir das da abgegeben und hat mich dann nachher gefragt oder hat mir gesagt, Christus in uns, sie möchte das auch. Aber was heißt das und wie funktioniert das? Und ich habe mich das bei unseren vier Punkten gefragt. Wir wollen das, aber wie machen wir das? Wie würdet ihr das beantworten, wenn euch jemand fragt, was heißt Christus in uns? Wie mache ich das? Hat jemand eine Idee? Ja? Aber jetzt zum Beispiel als Christ, wenn man als Christ sagt, ich möchte mehr Jesus in mir haben, wie mache ich das? Ja, ja. Genau. Was ich ihr damals gesagt habe, war, dass es keine speziellen Worte gibt. Es gibt kein Gebet, das wir sprechen können, dass Jesus in uns ist. Natürlich ist das alles nicht schlecht. Es geht einzig und allein um die Gemeinschaft mit Gott, dass wir ihn kennenlernen, wie in einer Beziehung, wie in einer Ehe, beten und Bibel lesen. Wenn wir mit ihm reden und sein Wort hören, dann wird er in uns wachsen. Und das möchte ich euch zum Abschluss mitgeben. In Johannes 3,30 steht, er muss wachsen und ich abnehmen. Ich möchte zum Abschluss noch beten.